Kapitel 26 hier im 3. Mose sehen wir Segen und Fluch. Jetzt am Ende des Buches. Gott verheißt dem Volk Israel Segen in jedem Bereich ihres Lebens, wenn sie gehorchen, aber Fluch, wenn sie nicht gehorchen. Das ist literarisch gesehen ist das typisch für einen Vertrag oder für einen Bund damals im Nahen Osten. Nachdem die Verantwortungen der beiden Parteien aufgelistet wurden, gab es am Schluss immer einen Segen ausgesprochen über den, der sich dran haltet, und Flüche über den, der sich nicht an die Abmachungen haltet. Gott hat hier einen Bund mit seinem Volk Israel ausgerichtet. Und Gott wollte durch Israel, wollte er sich der Welt offenbaren. Und entweder, wenn das Volk ihm treu war, dann wollte Gott sein Volk so sehr segnen, dass die Nationen erkennen konnten, da muss Gott dahinter stehen. Das gibt's normal nicht, so einen Segen. Oder auf der anderen Seite würde er sie so zum Fluch machen, dass die Völker erkennen, Mann, auch da hat Gott seine Hand im Spiel. Also diese Segnungen und diese Flüche, die wir hier sehen werden, haben ganz klar ein übernatürliches Element in sich. Das Thema von 3. Mose war Heiligkeit. Gott will, dass sein Volk mehr und mehr ihm ähnlich wird und immer weniger der Welt ähnlich ist. Und wir sehen heute die praktischen Konsequenzen von Gehorsam oder auch Ungehorsam. Wir sind heute Abend unter dem neuen Bund. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht auf Grundlage des Haltens von Gesetzen. Nicht länger auf dem Gesetz, sondern Gnade. Auf der Grundlage von Jesu Werk für uns. Wir sind gerettet durch Gnade aus Glauben. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Und wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir können uns den Himmel nur schenken lassen von Gott. Also Jesus hat diesen Fluch für uns getragen. Wir sind Gottes Kinder und wir werden nicht enterbt, nur weil wir schlimm sind. Wir verlieren nicht unsere Rettung, wenn wir als Kinder Gottes sündigen. Aber auf der anderen Seite gilt dieses Prinzip trotzdem noch, dass ein sehr großer Segen drauf liegt, wenn wir gehorsam sind. Gottes Wort, Gottes Gebote für uns sind die Betriebsanleitung für unser Leben. Gott hat uns geschaffen und er weiß, wie wir am besten funktionieren. Und wenn du dein Leben nach seinen Anleitungen lebst, dann wird's gut laufen. Genauso wie ein Auto, das richtig gewartet wird, gut läuft. Oder eine Maschine, die richtig bedient wird, gut läuft. Gott wird uns nicht strafen und verfluchen. Besonders uns, die wir unter dem neuen Bund sind. Aber die Missachtung seiner Gebote, die trägt noch immer negative Konsequenzen in sich. Wenn wir so sagen wollen, einen Fluch in sich. Missachtung seiner Gebote bringt negative Konsequenzen. Und das ist Gottes Züchtigung für uns. Wenn wir sind Toren, wenn wir glauben, dass wir gegen Gottes Wort rebellieren können, dagegen leben können und keine negativen Konsequenzen haben. Das ist das natürliche Resultat davon. Es ist wie bei meinem Ferialjob, den ich mal gemacht habe. Ich habe bei so einer Firma einen Monat lang gearbeitet, die Lüftungsschächte hergestellt hat. Und einer der Jobs dort war, dass du den ganzen Tag auf Bleche eingehämmert hast und die umgefalzt hast. Und es war laut dort. Wenn du so auf ein großes Stück Blech draufhaust, besonders wenn das dann noch so, das waren so rechteckige Schächte, das hallt ganz schön. Das ist wahnsinnig laut dort. Und überall waren diese Schilder, wo drauf stand, bitte Gehörschutz tragen. Und ich habe es getan, mir war das zu laut, aber die meisten Mitarbeiter, die ständig dort gearbeitet haben, die haben das missachtet. Haben keinen Gehörschutz getragen. Und wisst ihr was, die meisten von denen waren auch schwerhörig. Die haben gesagt, ich brauche es nicht. Aber sie waren schwerhörig, als Resultat davon. Und es war nicht so, dass der Chef dort hingegangen ist und denen die Ohren abgeschnitten hat, die sich nicht an das Gebot gehalten haben. Aber es war das natürliche Resultat davon, dass sie es missachtet haben. Und genauso ist es in unserem Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und obwohl Jesus den ewigen Tod für uns geschmeckt hat, diesen Fluch des Todes weggenommen hat, bringt Ungehorsam noch immer Tod oder Sünde bringt noch immer Tod in unser tägliches Leben hier und jetzt. Ich meine, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir gerettet. Aber wir können uns unser Leben hier trotzdem versauen. Das ist der Punkt. Gott will, dass wir heilig sind, weil wenn wir heilig sind, dann werden wir auch ein heiles Leben haben. Ich sage das immer wieder, in dem Wort heilig steckt das Wort Heil drin und das ist Gottes Absicht. Die Dinge, die er uns sagt, die sagt er, weil er uns lieb hat und weil er das Beste für uns will. Wir müssen das verstehen. Er ist der Experte für geistliche Dinge und er weiß, wie ein heiliges und ein glückliches Leben möglich ist. Und er sagt uns das und das ist ein Segen, das ist keine Last. Es ist ein Segen, dass Gott uns sagt, wie wir glücklich und ein gutes Leben leben können. Und das Allerwichtigste daran ist unsere Beziehung mit ihm. Das ist der Schlüssel für ein glückliches Leben. Lesen wir im Vers 1 und im Vers 2. Ihr sollt keine Götzen machen und ein Götterbild und einen Gedenkstein sollt ihr euch nicht aufrichten und keinen Stein mit Bildwerk sollt ihr in eurem Land hinstellen, um mich davor anbetend niederzuwerfen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Schlüssel für unser Leben ist unsere Beziehung mit Gott. Im ersten Gebot heißt es, du sollst keine Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Gott allein will im Zentrum unseres Lebens sein. Und wenn das irgendetwas anderes ist oder irgendjemand anderer diesen zentralen Platz in unserem Leben einnimmt, dann ist es biblisch gesehen ein Götze. Gut, wir machen uns heute keine Bilder mehr, schnitzen uns keine Bilder mehr und werfen uns davor nieder, aber wir können auch immer Götzen haben, ob das Macht ist oder Geld oder Reichtum, Ruhm oder irgendwelche Menschen in unserem Leben, die Karriere, Sicherheit kann ein Götze sein oder Sex oder das Auto oder der Urlaub oder die Familie oder das Haus oder das Hobby oder wir selbst können unser Götze sein. Alles, was Gottes Platz einnimmt, ist das Zentrale, unsere Beziehung mit Gott. Ist eine Beziehung mit Gott in Ordnung heute Abend? Was oder wer ist das Zentrum deines Lebens? Worum kreist sich dein Leben? Was hat deine Aufmerksamkeit? Wohin investierst du dein Denken, deine Energie, deine Zeit? Was ist dir am wichtigsten? Was ist das letztendliche Ziel deines Lebens? Wofür lebst du? Das gibt uns allen einen Hinweis, auf was wirklich Gott oder Götze in unserem Leben ist. Was würdest du am wenigsten verlieren wollen? Wenn Gott sagen würde, geh nach Afrika und lass alles zurück, würdest du gehen? Es zeigt uns, wer Gott ist in unserem Leben. Wer ist im Zentrum? Ist es Gott oder ist es jemand oder irgendetwas anderes? Ist jemand anderer gleichwertig oder gleich wichtig? Dann sagt die Bibel, das ist ein Götze. Und ein Götze wird dich zerstören und wird dir dein Leben vermiesen. Warum sagt Gott es, dass wir keine Götter neben ihm haben sollen? Fühlt sich Gott so unsicher? Oder ist Gott so eitel, dass er niemanden neben sich haben will? Nein, wir wissen, das ist nicht der Grund. Gott ist Gott und es gibt keine Konkurrenz für Gott. Und Gott liebt uns und er ist eifersüchtig für uns und nicht auf uns oder auf irgendwelche anderen Götzen. Aber Gott weiß, dass ein Götze nicht das halten wird können, was er verspricht. Götze wird unserem Leben nie einen Halt geben können oder keinen Sinn geben können und auch keine Antworten geben können. Ein Götze wird uns nicht erfüllen können. Ein Götze wird uns nicht tragen können, wenn wir in der Not zu ihm rufen. Und Gott liebt uns. Deswegen sagt uns diese Dinge. Jede Person, jede Sache, die wir zu einem Götzen machen in unserem Leben, die wir an Gottes Stelle setzen, die wird uns enttäuschen. Und die wird uns verletzen und berauben. Nur Gott, er wird uns nie enttäuschen. Und er wird immer zu dem stehen, was er sagt. Und er wird immer da sein, wenn wir ihn brauchen. Und er wird unser Leben erfüllen. Deswegen sagt Gott uns diese Dinge. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und in Johannes 10 hat er gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Fülle oder in Überfluss haben. In Gott ist Leben. Ich habe mir gestern eine Kassette angehört, die wir für die Iris überspielt haben. Ich habe mir die erste Kassette angehört und das war gut. Und der Typ dort auf der Kassette, der hat auch so drüber gesprochen, über unsere Sicherheiten in unserem Leben ging es drum. Und was uns wichtiger ist, unsere Sicherheit oder Gott. Und er hat so einen Satz gesagt, der mich sehr angesprochen hat. Er hat gesagt, füllen wir unser Leben mit Jahren oder füllen wir unsere Jahre mit Leben? Was tun wir? Es ging um Sicherheiten, worum es ging. Dass uns das so wichtig ist und dass wir lieber ein langweiliges und fades Leben leben, lieber in eine tote Gemeinde gehen, als dass wir uns Gott voll ausliefern und dass er vielleicht an unseren alten Traditionen rütteln könnte. Das ist eine gute Frage. Füllen wir unser Leben mit Jahren? Oh, wir wollen sicher und alt werden. Oder füllen wir unsere Jahre mit Leben? Letztendlich ist ja wurscht, wie lange wir leben. Aber wir wollen leben. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Unser Leben ist in Jesus. Deswegen sagt Gott uns diese Dinge. Dieser Schriftgelehrte, der ist zu Jesus gekommen und er hat gesagt, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das ist das Zentrum. Dafür sind wir geschaffen worden. Darin werden wir Glück finden und Erfüllung finden. Darin werden wir Leben finden, in Gott. Wie wird unser Leben aussehen, wenn wir wirklich ernst machen mit Gott und uns wirklich ihm ganz hingeben und radikal für ihn und mit ihm leben? Wie wird unser Leben aussehen, wenn wir unser Leben mit ihm füllen? Wisst ihr, wie es aussieht? Wir würden unsere Jahre mit Leben füllen. Das Leben wäre ein Abenteuer und wäre spannend mit Gott. Und wir werden gesegnet und zufrieden über jede Vorstellung hinaus. Setzt nicht den lebendigen Gott durch Götzen. Ist das nicht abstrakt, wenn wir so über Götzen reden? Oder was heißt es praktisch? Was heißt es praktisch, ernst mit Gott zu machen? Oder woran kann ich praktisch erkennen, wer oder was mein Gott ist? Na, Gott wird uns das sagen. Sehr praktisch. Gott wird uns zeigen, es drückt sich in unseren alltäglichen Entscheidungen aus. Wer ist der Herr in meinem Leben? Wer darf sagen, wo es lang geht? Wer der Herr in meinem Leben ist, der ist auch Gott in meinem Leben. Heiligkeit, Heil in unserem Leben wird verwirklicht, praktisch verwirklicht durch Gehorsam. Nicht aus Gesetzlichkeit oder Zwang, sondern aus Liebe und aus Glauben und im Vertrauen, weil ich weiß, dass er das Beste für mich will und dass er es gut mit mir meint, aus dieser Liebesbeziehung mit Gott hinaus. Das ist der Anfang. Wir wollen keine Götzen haben, wir wollen mit Gott leben. Wir werden sehen, was für ein Segen Gehorsam ist. Dieses Wort Gehorsam hat für uns oft so einen negativen Beigeschmack. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil diese Menschen, denen wir gehorsam sein sollen auf dieser Welt, unsere Eltern vielleicht oder unser Chef, weil die nicht vollkommen sind, weil die uns also absolut lieben, wie Gott uns liebt. Und weil sie uns vielleicht enttäuscht haben. Aber nicht so mit Gott. Gott liebt dich. Gott liebt dich absolut. Und Gott gehorsam sein, das hat nichts Negatives dran. Das ist ein Segen. Das ist was Wunderbares. Das ist was, wo wir uns selbst Gutes tun. Vers 3. Also praktischer Gehorsam in unserem Leben. Wir werden jetzt den Segen sehen, den der bringt. Wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut, dann werde ich euch die Regengüsse geben zu ihrer Zeit. Und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben. Und die Dreschzeit wird bei euch bis zur Weinlese reichen und die Weinlese wird bis zur Saatzeit reichen. Und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und werdet sicher in eurem Land wohnen. Und ich werde Frieden im Land geben, dass ihr euch niederlegt und es niemand gibt, der euch aufschreckt. Und ich werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen und das Schwert wird nicht durch euer Land gehen. Und ihr werdet euren Feinden nachjagen und sie werden vor euch durchs Schwert fallen. 5 von euch werden 100 nachjagen und 100 von euch werden 10.000 nachjagen und eure Feinde werden vor euch durchs Schwert fallen. Und ich werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren und meinen Bund mit euch aufrechterhalten. Und ihr werdet das alt gewordene, alte Getreide noch zu essen haben und das alte von vor dem neuen wegräumen müssen. Und ich werde meine Wohnung in eurer Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Dann schaut euch die Segnungen an. Wir haben Regen, Erfrischung, wir haben Produktivität oder Fruchtbarkeit. Das erinnert uns natürlich gleich an Johannes 15. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Reichtum. Ich glaube, das ist ein Segen. Ich glaube, wenn einer wirklich für den Herrn arbeitet, der kann nicht lange arm bleiben. Weil solche Arbeiter suchen die Chefs, die gute Arbeit tun. Und ich glaube, ein Christ kann in dem Sinn nicht, dass ich an diese Prosperity-Teaching glaube, aber ich glaube, ein Christ, der wirklich für den Herrn arbeitet, kann nicht lange arm bleiben, außer er wählt es selbst, um Gottes Willen arm zu sein. Aber noch viel mehr, geistlicher Reichtum. In Epheser 1 lesen wir, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Wir sehen hier Versorgung in diesen Versen. Gott wird euch versorgen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Sicherheit sehen wir auch. Gott wird sie beschützen. Wir haben keine Sicherheiten in der Welt, auch wenn wir es manchmal glauben. Aber gerade jetzt nach dem 11. September haben wir erlebt, wie schnell die Sicherheiten ins Bodenlose fallen können. Aber wir haben Sicherheit im Herrn. Wir haben Friede und Schutz. Wenn du mit gutem Gewissen vor dem Herrn lebst und im Vertrauen für ihn, dann werden wir diesen Frieden erfahren, der das Verstehen übersteigt. Und wir haben Schutz. Viele Versuchungen, viele Angriffe, denen können wir entgehen, wenn wir einfach Gott gehorsam sind. Wir sehen Kraft. Er sagt, 5 von euch werden 100 nachjagen und 100 von euch werden 10.000 nachjagen. Das heißt, ein Verhältnis von 1 zu 20 beziehungsweise 1 zu 100. Und wir haben das in der Geschichte von Israel beobachten können. Ich denke an Gideon, der mit 300 Israeliten 135.000 Midianiter geschlagen hat. Ich meine, Gott war übernatürlich mit seinem Volk, wenn sie mit ihm gelebt haben. Und auch so, wenn wir heilig und gehorsam leben, dann können wir den Angriffen des Feindes besser widerstehen in unserem Leben. Im Vers 9, da sehen wir wieder Fruchtbarkeit. Und ich werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren. Gott segnet die. Es liegt ein Segen drin. Einfach, wenn wir das tun, was Gott sagt. Ich glaube, es liegt sogar ein Segen drin, wenn nicht Christen das tun. Weil das ist einfach die Art und Weise, wie unser Leben funktioniert. Wie Gott uns es sagt. Psalm 1 heißt es, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze oder im Kreise der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht bringt er zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Wow. Den größten Segen sehen wir im Vers 12. Da heißt es, und ich werde in eurer Mitte leben. Und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Größter Segen ist diese Nähe und diese Intimität mit Gott und diese unvorstellbare Freiheit, die wir in ihm erleben können. Wer würde das alles nicht wollen? Man, was für eine gute Entscheidung. Gott sagt dem Volk, hey, geht nach links oder rechts. Wählt aus, ich habe zwei Möglichkeiten. Das ist ein guter Deal, würde ich sagen. Im 1. Timotheus, im Kapitel 1, im Vers 5, schreibt der Paulus an Timotheus, das Endziel der Weisung oder Lehre ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wenn wir so mit Gott leben, dann gibt es nichts, was seinen Segen hindert in unserem Leben oder was uns hindert, seinen Segen zu empfangen, glaube ich, sollte ich eher sagen, weil Gott will uns segnen. Und was uns diese Intimität mit Gott ermöglicht, und wir werden Zuversicht haben, wenn wir zu ihm kommen und die freiesten Menschen sein. Wir werden frei sein, ihn zu lieben. All diese Dinge sind das Resultat von Vers 3, wo Gott sagt, wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut, dann wird es alles passieren. Ja, wir sind heute unter Gnade und Gott liebt uns so und so, ob wir brav sind oder schlimm sind, ob wir seine Gebote halten oder ob wir sie nicht halten, wenn wir in Jesus sind. Gott liebt uns und er ist gnädig zu uns, aber wir werden nicht fähig sein, das zu empfangen, wenn wir in Rebellion zu ihm leben und ein schlechtes Gewissen haben. Das wird so sein, wie wenn diese Segensleitung verstopft ist. Und sie ist nicht verstopft auf Gottes Seite. Gott sieht uns in Jesus, er will seinen Segen ausgießen. Aber wir verstopfen sie durch unsere Sünde. Es ist wie mit uns Menschen. Wenn du einem Menschen, der dir nahe steht, wenn du den verletzt und gegen ihn sündigst, ein Mensch, der dich liebt, du weißt, dass er dich liebt, aber du hast ihn verletzt und du hast gegen ihn gesündigt, dann wirst du dich nicht wohlfühlen in seiner Nähe und du wirst irgendwie anfangen, ihn zu meiden und ihm aus dem Weg zu gehen und du wirst dich innerlich von ihm entfernen, wenn du nicht Versöhnung suchst und um Vergebung bittest. Und genauso ist es mit Gott. Nicht, dass es Gesetzlichkeit ist und wir müssen uns Segen von Gott verdienen. Gott will uns segnen, aber wir entfernen uns von ihm, wenn wir bewusst in Sünde leben. Und wir sind wie solche, die die Segensleitung zuhalten mit unserem Finger. Und wir haben diese Entscheidung, die wir treffen können. Wir können uns entscheiden, wie wir leben wollen. Wir können erstens Gott gehorsam sein und ihm folgen und die Segnungen empfangen. Oder wir können zweitens ungehorsam sein und rebellisch sein und dann die Konsequenzen unseres Handelns ernten. Zweite Möglichkeit im Vers 14. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht all diese Gebote tut und wenn ihr meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, sodass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, dann werde ich meinerseits euch dies tun. Ich werde Entsetzen über euch verhängen. Wenn wir ungehorsam sind, dann lehnen wir das ab, was am besten für uns ist. Wenn wir stolz sind und wir glauben, hey, ich weiß besser, was gut ist für mein Leben. Ich weiß besser, was richtig ist für mich als Gott. Es ist diese bewusste Rebellion. Und sagt Gott, dann werde ich meinerseits im Vers 16 euch dieses tun. Ich werde Entsetzen über euch verhängen. Schwindsucht und Fieberglut, die Augen erlöschen und die Seele verschmachten lassen. Und ihr werdet vergeblich euren Samen sehen, denn eure Feinde werden ihn verzehren. Wenn wir bewusst in Rebellion gegen Gott leben, das Erste, was passiert ist, es wird eine große Trockenheit in unser Leben, in unser Innerstes kommen. David hat ein Lied davon geschrieben. Im Psalm 32, als er ein Jahr lang in diesem Ehebruch lebte und Mord, die Geschichte mit Bathseba und als er nicht Buße tat. Und er schreibt dort im Psalm 32, Kapitel 3, sagt, als ich schwieg, als ich meine Sünde nicht bekannte, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt ward mein Saft in Sommerdürre. Gottes Hand war auf ihm. Geist, der ihn überführt hat. Und er wusste, er rennt in die falsche Richtung. Und es war diese Sommergluten in ihm, sagte er. Er war ausgetrocknet. Gott spricht im Vers 16 von Entsetzen. Das ist das Gegenteil von Frieden. Und von Ja, Unfrieden und Dürre. Das ist das Los für den, der in Rebellion gegen Gott lebt. Man sagt, ihr werdet vergeblich euren Samen sehen. Das ist das Gegenteil von Fruchtbarkeit, was wir vorher gesehen haben. Du kannst dasselbe tun wie vorher. Du kannst dieselben äußerlichen Werke sogar für den Herrn tun. Aber es wird keinen Frucht bringen, wenn du in Sünde lebst. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können keine Frucht bringen ohne ihn. Im Vers 17, und ich werde mein Angesicht gegen euch richten, sodass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet. Und eure Hasser werden über euch herrschen und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch nachjagt. Niederlage in Versuchungen und in den geistlichen Angriffen statt Sieg. Vers 18. Und wenn ihr mir daraufhin nicht gehorcht, dann werde ich fortfahren, euch zu züchtigen, und zwar 7-mal wegen eurer Sünden. Und ich werde euren starken Hochmut brechen. Wir werden das jetzt sehen. Eine fortschreitende Härte in der Züchtigung, wenn wir nicht umkehren. Wir werden hier 7 Stadien von Gottes Gericht hier sehen. 4-mal sagt er diese Phrase, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werde ich 7-mal gegen eure Sünden, werde ich euch züchtigen, 7-mal gegen eure Sünden. Und dann, als das Volk in die Verbannung war, spricht er nochmal zu den Vertriebenen. Sagt, ich werde euch 7-mal züchtigen wegen eurer Sünden und ich werde euren starken Hochmut brechen. Gott will unseren Stolz brechen. Dass wir umkehren, dass wir sagen, nicht länger sagen, ich nehme mein Leben in meine Hand, ich tue, was ich will. Ich weiß besser, was gut für mich ist, als du, Gott. Das ist Stolz. Gott will es brechen. Vers 19, und ich werde euren starken Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Brose. Das heißt vielleicht, dass es nicht regnen wird und dass der Boden hart werden wird. Manche legen es so aus, dass der Himmel wie Eisen wird, dass unsere Gebete abprallen vom Himmel. Dass Gott sagt, ich werde nicht mit dir kommunizieren, solange du gegen mich gewandt bist. Vers 21. Wenn ihr euch aber mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt, dann werde ich euch weiterschlagen, und zwar 7-fach nach euren Sünden. Und ich werde die Tiere des Feldes unter euch senden, dass sie euch kinderlos machen und euer Vieh ausrotten und euch an Zahl verringern und eure Wege sollen öde werden. Also jetzt eine Stufe weiter, sie kehren nicht um. Gott macht den Druck noch ein bisschen größer. Vers 23, und wenn ihr euch dadurch nicht von mir zurechtweisen lasst und euch mir entgegenstellt, dann werde ich meinerseits mich euch entgegenstellen und ich werde euch schlagen. Erinnert mich an Josua, wo Josua gegen Jericho zieht und plötzlich begegnet er diesem Engel oder dem Engel des Herrn und er sagt, bist du für uns oder bist du gegen uns? Und der Engel antwortet eigentlich nicht wirklich auf seine Frage und sagt mit anderen Worten, hey, das ist nicht die richtige Frage, die Frage ist, bist du mit mir? Sagt der Herr. Das ist die Frage in unserem Leben. Sind wir mit Gott oder sind wir gegen Gott? Gott sagt, wenn ihr euch nicht zurechtweisen lasst und euch mir entgegenstellt, dann werde ich meinerseits mich euch entgegenstellen. Und ich meinerseits werde euch schlagen, und zwar 7-fach wegen eurer Sünden. Und ich werde das Schwert über euch bringen, das die Rache des Bundes vollzieht. Und zieht ihr euch in eure Städte zurück, dann werde ich die Pest in eure Mitte senden. Und ihr werdet in die Hand des Feindes gegeben werden. Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, werden 10 Frauen euer Brot in einem Ofen backen und sie werden euch das Brot zurückgeben nach dem Gewicht und ihr werdet essen und nicht satt werden. Also Niederlage und Krankheit und Hunger. Wir gegen Gott leben, wenn wir ohne Gott leben wollen, dann kommt dieser geistliche Hunger in unser Leben und Menschen versuchen ihr Leben mit anderem Zeug, diese Leere zu füllen. Aber nichts kann dich befriedigen, wenn du in Rebellion gegen Gott lebst. Vers 27, jetzt kommt das Letztendliche, dass sie nicht umgekehrt sind. Und wenn ihr bei alledem mir nicht gehorcht und euch mir entgegenstellt, dann werde ich euch im Grimm entgegenstellen und ich meinerseits werde euch züchtigen wegen eurer Sünden, und zwar 7-fach. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen und ich werde eure Höhen austilgen und eure Räucheraltäre ausrotten. Und ich werde eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfen und meine Seele wird euch verabscheuen.
Und ich werde eure Städte zur Trümmerstätte machen und eure Heiligtümer öde machen und ich werde euren wohlgefälligen Geruch nicht riechen. Und ich werde das Land öde machen, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein. Dann wird das Land seine Sabbate ersetzt bekommen. All die Tage seiner Verödung, während ihr im Land eurer Feinde seid. Denn endlich wird das Land ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen. All die Tage seiner Verödung wird es ruhen, was es nicht an euren Sabbaten geruht hat, als ihr darin wohntet. Es ist die traurige Geschichte Israels, die hier beschrieben wird, als das Volk sich von Gott abgewandt hat und sich den Götzen zugewandt hat. Sie haben ihr Herz so verhärtet, dass sie trotz all diesen Züchtigungen nicht umgekehrt sind. Und letztendlich hat Gott Israel zerstört. Durch die Assyrer, das Nordreich, durch die Assyrer, später das Südreich, durch die Babylonier. Wir wissen, dass die Babylonier Jerusalem belagert haben. Und im 2. Könige Kapitel 6 können wir nachlesen, dass sich das wörtlich erfüllt hat, dass da Kannibalismus war in der Stadt, dass die Israeliten ihre eigenen Kinder gegessen haben, weil sonst nichts mehr da war. Und Israel wurde zerstreut und Jerusalem zerstört und Israel wurde in die Nationen geführt, in die babylonische Gefangenschaft. Und das Land hat seine Sabbatjahre ersetzt bekommen, wie wir letzte Woche gesagt haben. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte. Eine grafische Beschreibung von einem Leben, von einem Menschen, der sich von Gott abgewandt hat. Öde und eine Trümmerstätte. Der Lohn, die Konsequenz der Sünde ist der Tod und Trockenheit und Zerstörung. Das ist immer so. Götzendienst bringt dich um. Vers 30 hat der Herr gesagt, ich werde eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfen. Götzendienst bringt dich um. Es ist traurig, dass manche erst umkehren, wenn sie wirklich am Ende sind. Wie das Volk Israel hier. Aber ich glaube, etwas, was vielleicht noch trauriger ist, sehen wir im Vers 31. Wo er sagt, ich werde eure Heiligtümer öde machen und ich werde euren wohlgefälligen Geruch nicht mehr riechen. Was ist der wohlgefällige Geruch? Das waren die Opfer. Das war der Gottesdienst. Gott sagt, ich werde eure Opfer und euren Gottesdienst ignorieren. Gott hält nichts von äußerlicher Religiosität, wenn wir in unserem Herzen weit weg sind von ihm. Wenn wir in den Gottesdienst rennen und Lobpreislieder singen zum Herrn und Dienste vielleicht sogar für Gott tun, aber trotzdem in Rebellion und Ungehorsam, in bewusster Sünde in einem Bereich unseres Lebens gegen Gott leben, dann kannst du genauso gut zu Hause bleiben. Kannst uns was vormachen, aber Gott kannst du nichts vormachen. Das ist vielleicht das Traurigste. Wir sehen Israel, die bringen noch immer ihre Opfer da und Gott sagt, hey, das interessiert mich nicht. Ich werde es ignorieren. Ich könnte euch behalten. Und es geht noch weiter, im Vers 36. Und die übrig gebliebenen von euch, in ihr Herz werde ich Verzagtheit bringen in den Ländern ihrer Feinde. Und das Rauschen eines verwehten Blattes wird sie verfolgen und sie werden fliehen, wie man von dem Schwert flieht und fallen, obwohl niemand sie verfolgt. Und sie werden einer über den anderen herstürzen, wie vor dem Schwert, obwohl niemand sie verfolgt. Und ihr werdet vor euren Feinden nicht standhalten können. Ihr werdet umkommen unter den Nationen und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Absolute Niederlage, absolute Paranoia, die wir hier sehen. Vers 39, und die Übergebliebenen von euch werden in den Ländern eurer Feinde vergehen, in ihrer Schuld und auch in der Schuld ihrer Väter mit ihnen vergehen. Und sie werden ihre Schuld bekennen, Vers 40, und die Schuld ihrer Väter, die in ihrer Untreue liegt, mit der sie an mir treulos gehandelt haben und besonders darin, dass sie sich mir entgegengestellt haben. Ich meinerseits werde mich ihnen entgegenstellen und sie in das Land ihrer Feinde bringen, ob sich endlich ihr unbeschnittenes Herz demütigt und sie endlich ihre Schuld bezahlen. Das war Gottes Ziel, dass sie sich endlich demütigen. Gott ist kein Sadist, der sein Volk verflucht und schlägt ohne irgendein Ziel. Diese negativen Sanktionen hatten ein positives Ziel. Gott wollte sie zurückbringen, zur Treue ihm gegenüber. Zurückbringen zu ihm, zur Quelle des Lebens. Das ist Gottes Absicht, wenn er uns züchtigt. Wenn wir uns ihm entgegenstellen. Und dann, als sie ihre Schuld bekannt haben, als sie ihren Stolz aufgegeben haben, diesen Stolz, der das Leben selbst bestimmen will, dieser Stolz, der sagt, ja, es ist okay, was ich tue, alle tun's, obwohl es gegen Gott ist. Sie sich demütigen und sagen, ja Gott, du hast recht. Und Gott, ich habe Unrecht. Und was ich getan habe, das ist falsch. Sie Buße tun und umkehren, das ist, wonach Gott sucht. Und dann heißt es weiter im Vers 42, dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken. Und auch an meinen Bund mit Isaak und an meinen Bund mit Abraham werde ich denken und an das Land werde ich denken. Denn das Land muss von ihnen verlassen sein, damit es in seiner Verödung ohne sie seine Sabbate ersetzt bekommt und sie selbst werden ihre Schuld bezahlen. Darum, ja deshalb, weil sie meine Rechtsbestimmungen verworfen haben und ihre Seele meine Ordnungen verabscheut hat. Aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihre Feinde sind, werde ich sie nicht verwerfen und sie nicht verabscheuen, ein Ende mit ihnen zu machen, meinen Bund mit ihnen ungültig zu machen, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Und ich werde zum Guten für sie an meinen Bund mit den Vorfahren denken, die ich aus dem Land Ägypten vor den Augen der Nationen herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen und die Gesetze, die der Herr zwischen sich und den Söhnen Israel auf dem Berg Sinai durch Mose gegeben hat. Gott hat reagiert. Als sie Buße getan haben, als sie sich gedemütigt haben, hat Gott reagiert. Ja, Gott hat sie gezüchtigt, aber hat Gott aufgehört, sie zu lieben? Hat Gott sein Volk verlassen? Hat er sie verworfen? Nein. Gott liebt sein Volk. Gott ist treu. Das heißt, sie hat an sie gedacht, sogar im Land ihrer Gefangenschaft. Gott ist ein liebender Vater, dem es weh tut, wenn er seine Kinder züchtigen muss. Er hat es aus Liebe getan, weil er das Beste für sie will. Und weil er sie zu sehr lieb gehabt hat, um zuzusehen, wie sie ihr eigenes Leben zerstören. Es ist Gottes liebevolle Hand, die wir hier sehen. Und Gott hat nur darauf gewartet, bis sie umkehren. Und wie viel mehr gilt es für uns? Wir müssen nicht 70 Jahre lang warten, um unsere Schuld wieder gut zu machen. Jesus hat für unsere Schulden bezahlt. Jesus hat den Fluch getragen für uns. Wir können jederzeit umkehren und Vergebung haben und bekennen und sofort wieder in Gottes Gegenwart sein und seine Segnungen genießen und völlig neu anfangen. Aber der Herr liebt auch uns zu sehr, um zuzusehen, wenn wir unser eigenes Leben zerstören und wir gegen sein Wort handeln und selbst verletzen, wenn wir in Rebellion gegen ihn leben, dann wird der Herr auch uns züchtigen. Das hat er uns versprochen und das ist wirklich ein Versprechen, eine Verheißung, eine gute Verheißung. Hebräer 12 sagt der Herr zu euch als den Söhnen, spricht er, mein Sohn, schätze nicht gering die des Herrn Züchtigung und ermahne nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr duldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten auch wir unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist Gottes Herz, Gottes Ziel. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Gottes Züchtigung für seine Kinder ist ein Segen. Das Ziel ist die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit, dass wir Segen haben und seine seinen Segen und seine Beziehung mit uns genießen können. Er will uns bewahren davor, dass wir uns zerstören. Also, lasst uns lernen vom Volk Israel. Und lasst uns nicht so störrisch sein, sondern lasst uns solche sein, die schnell umkehren und die nicht ihre Herzen verhärten, wenn der Herr uns überführt durch seinen Heiligen Geist. Wenn der Herr sagt, hey, halt, stopp, du rennst hier in eine falsche Richtung. Oder noch besser, lasst uns erst gar nicht weichen aus seiner Gegenwart. Lasst uns nicht mal irgendwie mit Götzen flirten. Er ist unser Leben und in ihm werden wir gesegnet werden. Das ist sein Herz für uns. Das ist sein Plan für uns in Jesus. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Liebe für uns und dass du ein liebevoller Vater bist. Und Gott, ich möchte dich bitten, Herr, wenn irgendjemand für uns in so einer Phase ist in seinem Leben, wo er bewusst in die falsche Richtung rennt und bewusst rebelliert gegen das, was du sagst und gegen dein Wort, dann bitte ich, Herr, dass du uns sanft zurechtweist in unserem Herzen. Gott, wir wollen beten wie der David. Herr, erforsche unser Herz und zeige uns, ob irgendwo ein krummer Weg in uns ist oder ein gottloser Weg. Weil Gott, wir erkennen, dass deine Worte und deine Pläne für uns zum Guten sind. Du Hoffnung und Zukunft hast für uns und weil du uns segnen willst. Vater, ich bitte dich, mach uns frei von diesem Irrglauben, dass deine Gebote was Schweres sind und dass du irgendwie so ein Richter bist, der mit der Fliegenklatsche sitzt oben und uns auf die Finger schlägt, wenn wir irgendwo falsch gehen oder dass du uns den Spaß verderben willst. Gott, nimm diese falschen Bilder aus unseren Köpfen raus. Herr, hilf uns, dass wir wirklich verstehen, dass du ein liebevoller Papa bist, der das Beste für uns will und der uns sagt, was am besten ist und der so eifersüchtig über uns wacht, dass er sogar ja, uns züchtigt, wenn wir in die falsche Richtung rennen und uns zurückbringen will an diesen Ort des Segens. Ich bitte dich, Gott, halt uns nah bei dir, nah in deiner Gegenwart und hilf uns, Herr, dass wir sensibel bleiben, dass wir unser Herz nicht verhärten, deinem Reden gegenüber. Wir sind dein Volk, wir sind deine Kinder und wir wollen nah bei dir sein. Schoß von unserem Papa. In Jesu Namen. Amen.